Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, wenn wir das Leben und Wirken von Jesus betrachten, dann stellen wir immer wieder fest, dass er Gleichnisse erzählt hat. Er war offensichtlich ein ganz guter Lehrer und Erzähler, dem die Menschen gerne zugehört haben. Ich möchte Jesus mit euch heute mal als Therapeuten betrachten, denn ich glaube, dass er der Beste war seit Menschengedenken. Die Gleichnisse könnte man als Teil seiner Therapie betrachten, denn in ihnen steckt eine heilende Kraft. In den Gleichnissen erzählt Jesus den Menschen davon, wie Leben gelingen kann. Er möchte den Menschen eine neue Sichtweise vermitteln, ein neues Gottesbild und kranke Selbstbilder durch heilsame Bilder ersetzen. Jesus fasziniert und provoziert in den Gleichnissen. Dort, wo er faszinierend von Hochzeit, Ernte, Festen und finanziellem Gewinn redet, horchen die Zuhörer auf. Sie lassen sich fesseln. Aber dann gibt es immer wieder auch einen Punkt in den Gleichnissen, der uns ärgert. Dort möchte Jesus bewusst provozieren und so uns etwas Bestimmtes sagen. Da, wo du dich über meine Worte ärgerst, dort wirst du mit einem falschen Bild von dir selbst oder von Gott konfrontiert, das du in dir trägst. Manchmal ist es auch nicht nur das Gefühl des Ärgerns, das Jesus in uns hervorlockt, sondern der Schadenfreude über die Niederlage des scheinbar Mächtigen. Aber Jesus geht es dann nicht um die Schadenfreude. Er will uns vielmehr durch dieses Gefühl hindurch zu wesentlichen Einsichten über uns und Gott führen. Es braucht offensichtlich Betroffenheit, um uns von krankmachenden Bildern verabschieden zu können. Oft genug ist es ein schmerzlicher Prozess, der unsere inneren Bilder wandelt. Manchmal braucht es auch Wut, um sich von bestimmten Bildern zu distanzieren. Auf einmal erkenne ich, was diese Bilder mit mir gemacht haben, dass sie mich vom Leben abgehalten haben oder mich in eine falsche Richtung geführt haben. Ich möchte heute mit euch zwei Gleichnisse betrachten. In den Gleichnissen geht es um Menschen, die etwas anvertraut bekommen haben. Ich beginne mit Matthäus 25, 14 bis 30. Beauftragt zu handeln, ist der Text überschrieben. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er 5 Goldstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1, entsprechend den Fähigkeiten, die er bei ihnen voraussetzte. Dann reiste er ab. Der Mann mit den 5 Goldstücken war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der die 2 Goldstücke bekommen hatte, verdiente 2 dazu. Der dritte versteckte sein Goldstück an einem sicheren Ort, weil er nichts riskieren wollte. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verhalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Goldstücke erhalten hatte, brachte 10 Goldstücke. Er sagte, Herr, 5 Goldstücke hast du mir gegeben. Hier habe ich 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Danach kam der Mann mit den 2 Goldstücken. Er berichtete, Herr, ich habe den Vertrag verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, Du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest. Schließlich kam der mit einem Goldstück und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, was ich auch immer verdiene, du nimmst es mir doch weg. Und ich hatte Angst, das Geld bei irgendwelchen Geschäften zu verlieren. Deshalb habe ich es sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du doch für ein Dummkopf? Wenn du schon der Meinung bist, dass es mir nur um Gewinn geht, hättest du doch mein Vermögen der Bank anlegen können. Dort hätte ich wenigstens Zinsen bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 5 Goldstücke hatte. Denn wer das, was er hat, gewissenhaft nutzt, dem kann man noch mehr anvertrauen, bis er mehr als genug hat. Wer aber mit dem Wenigen nachlässig umgeht, dem wird man auch das noch nehmen. Und jetzt werft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. Ich muss das mal ein bisschen höher machen, das stört mich. Also das Thema von diesem Gleichnis, das ist Angst. Die Angst und die Tendenz, die Angst in den Griff zu bekommen, indem ich alles kontrollieren will. Die ersten beiden Knechte wirtschaften mit ihren Talenten und werden belohnt. Doch der dritte Knecht wird sehr streng behandelt, obwohl er ja gar nichts verschleudert hat. Seine Angst hat ihn gelähmt, irgendwie ohnmächtig gemacht. So wie er seinen Herrn sieht, nämlich streng, so begegnet dieser ihm dann auch und nimmt ihm alles weg. Der Knecht möchte keine Fehler machen, nichts riskieren, nichts von dem hergeben, was er bekommen hat. Er möchte alles unter Kontrolle haben und muss am Ende feststellen, dass er dadurch alles verliert. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Hast du Mitleid mit dem Knecht oder vielleicht Ärger? Was sagt Jesus eigentlich zu dem Knecht? Wenn du so ein angstbesetztes Gottesbild hast, dann wird dein Leben jetzt schon ein Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn du alles kontrollieren willst, dann gerät dein Leben jetzt schon außer Kontrolle. Wenn du keine Fehler machen willst, dann machst du alles verkehrt. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis, damit wir das Lebensmuster des ängstlichen Kontrollierens und alles im Griff haben wollen, ersetzen gegen einen Weg des Vertrauens. Und er wählt dazu eine Methode, die auch heute in der Therapie immer wieder angewandt wird. Man nennt sie Verstärken. Wenn zum Beispiel ein Klient sich immer wieder selber beschuldigt und sich weigert, eine positive Sichtweise seines Lebens zu überdenken, wendet man manchmal dies an und reagiert dann völlig anders, als er es erwartet. Man verstärkt seine eigene Aussage, indem man zum Beispiel sagt, ja, es ist wirklich schlimm, was Sie für eine Rabenmutter sind und wie Sie Ihre Kinder behandeln. Oft ist dann die Reaktion Empörung. Was fällt Ihnen ein, so von mir zu reden? Indem der Therapeut das Negative verstärkt, wenden sich die Klienten vom Negativen ab und fangen an, sich selbst in einem positiveren Licht zu sehen. So könnte man sich die Methode Jesus in diesem Gleichnis auch vorstellen. Jesus möchte uns ermuntern, unsere Talente, die wir geschenkt bekommen haben, zu erforschen. Er sagt, dass wir Verantwortung darüber haben und unsere Gaben einsetzen sollen. Dabei ist es gar nicht wichtig, ob man beim Ausprobieren Fehler macht. Er möchte, dass wir unser Leben leben, weil wir nur dieses eine Leben haben. Sonst stehen wir irgendwann enttäuscht vor unserem ungelebten Leben und haben das Gefühl, dass wir gar nichts in den Händen haben, wie der dritte Knecht. Im zweiten Gleichnis, das ich mit euch anschauen will, geht es auch um einen Verwalter. Und ich bin so begeistert davon, dass Jesus uns dieses Gleichnis erzählt hat. Der durchtriebene Verwalter. Danach erzählte Jesus seinen Jüngern folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Als er entdeckte, dass dieser seinen Besitz verschleuderte, stellte er ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Bring mir deine Abrechnung, du bist entlassen. Der Verwalter überlegte, was mache ich jetzt? Meinen Posten bin ich los. Ein Feld umgraben, das kann ich nicht. Und zum Betteln bin ich zu stolz. Aber ich weiß, was ich tue. Ich mache mir Freunde, die mir weiterhelfen, wenn ich arbeitslos bin. Er ließ die Männer zu sich rufen, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Den ersten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Ich muss ihm 100 Fass Olivenöl geben, antwortete der Mann. Hier ist dein Schuldschein, erklärte ihm der Verwalter. Trage 50 ein. Und wie hoch sind deine Schulden, fragte er einen anderen. Ich schulde dem Herrn 100 Sack Weizen. Hier, nimm den Schuldschein und schreibe 80, forderte er ihn auf. Jesus lobte das vorausplanende Handeln des gerissenen Verwalters. Denn die Menschen dieser Welt gehen klüger und geschickter miteinander um, als die Menschen, die sich zu Gott bekennen. Lasst uns ein paar Minuten still sein und wahrnehmen, was für Gefühle sich in uns regen. Wie geht es dir? Ich spüre Empörung. Wie kann Jesus das Tun des Verhalters gutheißen? Er kritisiert das Verhalten des dritten Knechtes von dem ersten Gleichnis, das wir angeschaut haben. Und nun stellt er diesen gerissenen Verwalter als Vorbild vor. Er betrügt seinen Herrn. Zuerst verschleudert er sein Geld und dann erlässt er anderen noch ihre Schulden. Das geht doch gar nicht. Das rüttelt uns ab, das rüttelt uns auf. Ich finde, es provoziert auch und es ärgert uns auch etwas. Das Thema, um das kein Mensch herumkommt, ist das Thema Schuld. Die Kirche hat vor allem in der Vergangenheit leider oft die Menschen zu sehr auf Schuld und Sünde angesprochen und ihnen so ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber das Gegenteil ist genauso wenig hilfreich. Wenn Schuld nicht mehr zugegeben und bedacht wird, dann äußern sich Schuldgefühle oft in anderer Weise, etwa in Zorn, Gereiztheit oder Wiederholungszwängen. Wer für die Schuld das Gespür verliert, der verliert etwas Wesentliches seines Menschseins. Gott gab uns die Fähigkeit zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Dadurch können wir gute Entscheidungen treffen. Wenn wir diese Fähigkeit verlieren oder verdrängen, verlieren wir etwas Entscheidendes unserer Existenz. Wir bewegen uns dann nur noch an der Oberfläche, verlieren an Tiefe, können unsere Freiheit und unsere Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Wenn das Bewusstsein für die eigene Schuld verloren geht, dann äußert sich die Schuld im Menschen nicht mehr als schlechtes Gewissen, sondern nur noch als diffuse Angst. Anstelle der Schuldgefühle plagen den Menschen dann Versagensängste und Depressionen. Deshalb ist es sehr wichtig, zu fragen, wie ich angemessen mit Schuld umgehe und wie ich es tue, ohne dabei meine Selbstachtung zu verlieren. Jesus geht auf dieses Thema im Gleichnis vom klugen Verwalter ein. Die materiell armen Zuhörer, die dürften fasziniert gewesen sein von dieser Geschichte. Es gäbe damals bestimmt viele Menschen, die von ihren Vorgesetzten ungerecht behandelt wurden. Heute ist das bestimmt auch noch so. Viele fühlen sich ausgenutzt. Sie hat wohl den Eindruck, dass der Verwalter seinen Herrn raffiniert ausgetrickst hat. Andere dagegen ärgerten sich, weil sie es unmoralisch finden, was der Verwalter tut. Er betrügt seinen Herrn. Wie geht es uns? Ärgert uns das auch? Haben wir nicht selbst den Anspruch, ein moralisch einwandfreies Leben führen zu wollen? Und glauben wir, dass wir das tun? Vielleicht will der Jesus heute Morgen sagen, schau doch mal genau hin, ob deine Sichtweise wirklich stimmt. Du siehst dich selbst und Gott falsch. Du musst einen anderen Umgang mit Schuld lernen. Du bist im Laufe der Jahre hart geworden im Urteil über andere, weil du selbst unangemessen mit deiner Schuld umgehst. Ob wir wollen oder nicht, wir geraten in unserem Leben immer wieder in Schuld. Im Gleichnis wird das ausgedrückt durch das Bild des Verschleuderns. Verschleudern. Nein, das tut man doch nicht. Ich bin Schwabe und ein Schwabe verschleudert nichts. Und ihr verschleudert bestimmt auch nichts. Oder doch? Ich denke, auch wir verschleudern etwas von unserem Vermögen, von unseren Fähigkeiten, von unserer Zeit, von unseren Kräften, von unseren Talenten. Wie oft gebe ich Geld für Dinge aus, die ich gar nicht unbedingt brauche? Nutze ich meine Fähigkeiten, die ich habe, wirklich? Oder bin ich oft so bequem, um mich anzustrengen? Oder das Gegenteil, vielleicht arbeite ich so viel, dass ich dann gar keine Kraft mehr habe, spontan auf Hilfe einzugehen. Oder ich sitze stundenlang vor dem Fernsehen oder dem Handy. Die Frage ist aber eine ganz andere. Wie reagieren wir auf den Vorwurf des Verschleuderns? Unser Verwalter führt ein Selbstgespräch. Mein Herr hat mir gekündigt. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht. Und zu betteln schäme ich mich. Das sind oft die beiden Wege, wie wir im Gegensatz zu dem Verwalter auf Schuld reagieren. Wir wollen, so der eine Weg, hart arbeiten. Wir nehmen uns vor, von jetzt an alles richtig zu machen. Also keine Fehler mehr zu machen. Wir beißen die Zähne zusammen und strengen uns an. Doch das führt zu Verhärtung und Verkrampfung. Wir werden hart gegenüber uns selbst, aber wir urteilen dann auch hart gegenüber anderen. Wir kreisen dann ständig um die Schuld der anderen und regen uns über sie auf. Genau deshalb gab Gott uns das Gebot der Nächstenliebe mit dem Beisatz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil es nämlich anders nicht funktioniert. Der andere Weg besteht darin, um Annahme zu betteln. Wir laufen unser ganzes Leben mit einem Bußgewand herum und entschuldigen uns, dass wir überhaupt da sind. Wir machen uns mit Selbstbeschuldigungen klein und betteln um Anerkennung und Zuwendung. Dabei verlieren wir unsere Selbstachtung. Der Verwalter in unserem Gleichnis sieht einen dritten Weg. Ich weiß, was ich tun muss, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt werde. Er geht kreativ mit seiner Schuld um. Er lässt die Schuldner kommen und er lässt ihnen einen Teil ihrer Kosten auf Kosten des reichen Mannes. Das ist die einzige Möglichkeit, die ihm noch bleibt. Er weiß letztendlich, dass er seine Schuld nicht abbezahlen kann, weder durch harte Arbeit noch durch Betteln. Aber er kann sie zum Anlass nehmen, menschlich mit den anderen umzugehen. Er sagt, ich bin schuldig, ihr seid schuldig, teilen wir uns die Schuld. Nehmen wir einander in die Häuser auf. Jesus erzählt uns diese Geschichte. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich so stattgefunden hat. Aber das ist auch nicht der Punkt. Jesus erzählt sie als Therapeut. Er hat beobachtet, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig oft das Leben schwer machen, indem sie unbarmherzig miteinander umgehen. Und Jesus weiß auch, dass wir Menschen Schutzmechanismen entwickeln, um mit unserem eigenen schlechten Gewissen irgendwie umzugehen. Und das tun wir gern, indem wir auf die Schuld der anderen hinweisen, um so von uns abzulenken. Jesus lädt uns ein, von dem Thron unserer Selbstgerechtigkeit herabzusteigen und Mensch unter Menschen zu werden. Jesus grenzt sich dabei von der jüdischen Glaubensgruppe der Essener ab, die mit Kinder des Lichts beschrieben werden. Die Essener waren sehr fromm. Aber wenn jemand unter ihnen die Normen übertrag, wurde er unbarmherzig ausgeschlossen und ausgestoßen. Jesus sagt, ihr Christen sollt nicht ausschließen, ihr sollt aufnehmen. Ihr sollt im Bewusstsein, dass Gott euch vergeben hat, menschlich mit eurer Schuld umgehen. Ihr sollt Menschen unter Menschen werden. Ihr sollt euch nicht über andere stellen, aber auch nicht unter sie. Wir brauchen die Schuld nicht abzubezahlen, weder durch harte Arbeit noch durch Betteln. Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit vergibt, können wir sie dazu benutzen, barmherzig mit uns und mit anderen umzugehen. Oft überfordern sich Menschen mit einem rigorosen Moralismus. Jesus war ganz und gar kein Moralist. Das zeigt er uns deutlich in diesem Gleichnis, das er uns erzählt. Jesus lädt uns ein, uns nicht selbst zu beschuldigen, zu erniedrigen, sondern unsere Würde wiederzufinden. Jesus zeigt uns in dem Gleichnis eine neue Freiheit und Weite im Umgang mit Schuld. Wir sollen und dürfen über unsere Schuld sprechen, ohne uns selbst zu zerfleischen. Wir dürfen aufrecht durchs Leben gehen, aufrecht und aufrichtig andere in unsere Häuser einladen, aber auch ohne Selbsterniedrigung in das Haus anderer eintreten. Wenn wir jetzt, nachdem wir jedes Gleichnis einzeln betrachtet haben, beide gegenüber oder nebeneinander stellen, dann staune ich wieder neu über das Wesen unseres Gottes. Er hat uns erschaffen als seine Kinder, nennt uns Ebenbilder, würdigt uns dadurch, dass er uns Fähigkeiten gibt, die er selbst auch besitzt. Er schaut uns an und ist begeistert über das, was er geschaffen hat. Und wenn ich mich in diese Vorstellung hineindenke, dann sehe ich auch Trauer und Betrübnis. Weil wir als seine Söhne und Töchter so oft ohne diese Würde, die er uns geschenkt hat, durchs Leben gehen. Und ich frage mich so oft, warum das so ist. Und komme immer wieder an denselben Punkt. Wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir zwar Ebenbilder sind, aber dennoch Menschen, Geschöpfe, begrenzt. Und er eben nicht. Er ist Schöpfer. Wir schämen uns, wenn wir Fehler machen, versuchen fortwährend das zu verhindern, wollen es besser machen, strengen uns an, fallen in Selbstvorwürfe, in Selbstablehnung. Einfach deshalb, weil wir tief in unserem Innern nicht akzeptieren wollen, dass uns eine Grenze gesetzt ist und wir seine Gnade brauchen. Und da setzt Jesus nun an, als unser weiser Therapeut, und spricht in Gleichnissen zu uns, damit wir nicht nur hören, sondern tief verstehen, begreifen, wie er uns sieht. Ich bete. Vater, du siehst uns. Du siehst, dass wir so gern alles richtig machen wollen. Dass wir so gern wollen, dass du uns lobst. Vater, danke, dass du unser Herz siehst. Danke, dass du unser Wollen siehst. Und danke, dass du auch unsere Scham siehst, wenn wir Fehler machen. Aber du bist ein Gott, der uns brutto nimmt, der uns brutto sieht, mit allem drum und dran, mit all dem, was wir gut können und was wir nicht so gut können. Ich danke dir für dein großes Herz. Ich danke dir für deine gnädigen Augen. Ich danke dir für deine Barmherzigkeiten. Ich danke dir, dass du das uns möglich gemacht hast, dass wir dir vertrauen können. Ich danke dir, dass du alles für uns getan hast am Kreuz und dass wir deshalb aufrecht durchs Leben gehen können. Und danke, dass du uns da dabei helfen wirst, jeden Tag, Stück um Stück. Hab Dank dafür. Amen.